Lasst uns beginnen mit einem Gebet aus dem Römerbrief. Ewiger Vater, du Gott der Hoffnung, erfülle uns alle mit lauter Freude und Frieden im Glauben, damit wir überströmen an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Du hast mir die Gnade verliehen, Christi Jesu Diener zu sein und den heiligen Dienst zu verrichten am Evangelium Gottes. Darum darf ich mich rühmen in Christus Jesus, meines Dienstes vor dir, o Gott, und dessen, was Christus durch mich vollbracht hat, durch Wort und Tat, durch die Kraft deines göttlichen Geistes. Dir aber, der uns zu stärken vermag, gemäß dem Evangelium und der Botschaft von deinem Sohn Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach deiner Anordnung, ewiger Gott, allen Völkern bekannt gemacht wurde, zur Weckung des Glaubensgehorsams, dir, dem alleinigen, weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder des heiligen Benedikt, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir dürfen hier in der Abtei von Tholey die Exerzitien halten. Der heilige Paulus soll das Wort haben. Und wenn wir hier in einer stillen Klause sind, wir befinden uns ja im Kapitelsaal des Klosters und zugleich deutschlandweit gehört werden, dann ist das vielleicht auch ein Sinnbild dafür, dass das, was hier in diesem Hause geschieht, in stiller Klause, im Gebet und Gottesdienst, im Gotteslob, auch seine weltweite Auswirkung und Ausstrahlung hat, ohne dass Radio, Rundfunk und andere Medien das vermitteln. Das geht über andere, nämlich göttliche Kanäle. Dieses Kloster hier ist das älteste Benediktinerkloster auf deutschem Boden, gegründet auf römischen Siedlungen, wie ich hörte. Und damit ist eigentlich auch etwas zum Thema des heutigen Exerzitientages gesagt, nämlich der heilige Paulus ist der, der den Boden dafür bereitet hat, dass das Christentum gewissermaßen das Römische Reich ablösen konnte. Mit dem Schwert des Glaubens und nicht mit den Waffen materieller Art hat der heilige Paulus uns das Evangelium gebracht. Das Schwert des Glaubens, so hat er es selber einmal gesagt, und zwar im Epheserbrief, da spricht er von dem geistigen Kampf, den wir zu führen haben gegen Mächte, die nicht von dieser Welt sind, aber sich in dieser Welt auswirken. Ich darf diese Stelle einmal aus dem 6. Kapitel vorlesen. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Vielleicht sind wir uns dessen gar nicht mehr bewusst, was das Wort Gottes für eine Kraft hat. Weil bei uns die Worte einfach zu Wörtern geworden sind und das Wort Gottes so selten in Vollmacht gesprochen wird. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, dass Jesus in seiner Versuchung in der Wüste mit dem Wort Gottes sich gegen die Anfeindungen des Versuchers gewehrt hat. Oder wenn wir daran denken, wie Jesus mit seinem Wort die Herzen der Menschen erschüttert hat. Und zwar so sehr, dass sie manchmal den Eindruck hatten, da redet einer mit einer Vollmacht, wie sie uns von den Schriftgelehrten und Theologen absolut unbekannt ist. Fast eine neue Lehre, als wenn das etwas ganz Neues wäre. Der heilige Paulus hat sich dieser Waffe bedient. Und dass diese Waffe heute noch scharf ist, das haben wir einmal in Fulda erlebt. Es ist immerhin schon bald 29 Jahre her, im Jahre 1980, als Papst Johannes Paul II. Auf seinem Deutschlandbesuch auch in Fulda war und dort auf dem Domplatz vor Tausenden von Menschen die Messe feierte und eine Verkündigung hielt. Und diese Verkündigung wurde immer wieder auch durch Applaus unterbrochen, aber an einer Stelle haben die Leute besonders heftig applaudiert. Und da unterbrach der Papst seine Predigt und fragte die Zuhörer, wissen Sie eigentlich, wem Sie eben applaudiert haben? Dem heiligen Paulus, denn er hatte Paulus zitiert. Aber dieses Wort des heiligen Paulus klang in diesem Moment so neu, als wenn es auf der ganzen Erde zum ersten Mal in Fulda am 18. November 1980 verkündet worden wäre. Und da hat man gespürt, das Wort ist heute noch ein Schwert des Geistes, das die Herzen der Menschen treffen kann, als wenn es ein ganz neues wäre. Und das ist eigentlich das, was die frohe Botschaft neu macht und immer wieder aktuell, dass sie, und hier müssen wir das Wort neu eigentlich neu buchstabieren und erklären, dass sie aus dem Ursprung kommt, aus dem Ursprung Gottes heraus. So, als wenn der Quell jetzt gerade aufbrechen würde und uns neu mit dem Wasser des Lebens und der Wahrheit Gottes erfüllen würde. Das ist eigentlich gemeint. Ich weiß, damals war der Papst zu Besuch gekommen nach Köln, um am Grab des heiligen Albert des Großen zu beten. Vom heiligen Albert wird eine Legende erzählt, nämlich wie ein Mönch in der Kirche betete, in der Albert die heilige Messe hielt. Und als Albert den Chorraum betrat, sah der Mönch im Geiste eine Unmenge von Schlangen und Gewürm, die den Bischof, den heiligen Bischof, von allen Seiten bedrängten, sodass man den Eindruck hatte, er konnte sich diesem giftigen Natterngeschmeiß nicht mehr erwehren. Und da auf einmal erhob Albert die Hand und rief mit lauter Stimme, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und alles war weg. Das heißt, mit der Botschaft des fleischgewordenen Wortes Gottes, Christus, können wir heute noch die Mächte der Finsternis überwinden. Wir müssen uns also nicht mit irgendwelchen Waffen irdischer Art oder weiß Gott welchen Methoden wappnen, um irgendwelchen Feinden oder zu begegnen oder Widerständen zu begegnen, die sich heute der Botschaft des Evangeliums entgegenstellen, sondern wir brauchen nur die Waffen des Geistes zu nehmen. Das Schwert des Wortes Gottes, würde der heilige Paulus sagen. Natürlich, es gibt auch eine andere Funktion des Schwertes, das aber Hand in Hand mit dieser Waffe des Geistes geht. Das ist die Scheidung der Geister. Wenn Jesus zum Beispiel einmal sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nicht Frieden zu bringen bin ich gekommen, sondern das Schwert. Dann ist er natürlich nicht ein Kriegstreiber gewesen, der mit menschlichen, irdischen Waffen versucht hätte, hier auf der Welt sich durchzusetzen als Messias. Er hat ja dem Pilatus gesagt, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn es von dieser Welt wäre, dann hätte ich auch meine Kämpfer an der Hand, die für mich eintreten würden. Aber nicht mit dieser Art von Waffen zu kämpfen bin ich gekommen. Am vergangenen Samstag war ja auch diese Lesung aus dem Hebräerbrief dran. Da wurde von diesem Schwert gesprochen, nämlich von dem Wort Gottes, das kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, das bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark dringt. Hebräer Kapitel 4. So können wir also auch die Botschaft des heiligen Paulus und seine Sendung damals wie heute verstehen. Der heilige Hieronymus, der ja immerhin so etwa 400 Jahre später gelebt hat, einer der größten Bibelgelehrten der Kirche, der hat einmal in Bezug auf die Paulusbriefe gesagt, wohin man schaut in seinen Briefen, überall Blitze, es donnert und kracht. Es kommt also irgendwie Bewegung hinein und die Menschen werden erschüttert. Das Wort Gottes hat heute noch diese Funktion. Und wenn der heilige Hieronymus 400 Jahre später zu diesem Ergebnis kommt, dann können wir heute es genau noch so erleben. Und ich meine, es wäre doch irgendwie vorsehungsgemäß, dass ausgerechnet im ausgehenden letzten Jahrhundert und Jahrtausend drei Päpste sich den Namen des heiligen Paulus zugelegt haben. Paul der Sechste, Johannes Paul der Erste, Johannes Paul der Zweite. Ich glaube, diese Päpste wollten mit der Wahl ihres Namens auch ausdrücken, was die Botschaft des heiligen Paulus und seine Sendung für unser gerade neu beginnendes Jahrtausend für eine ungeheuer wichtige Bedeutung hat. Kardinal Kasper hat anlässlich des beginnenden Paulusjahres, das ja mit dem 29. Juni im vergangenen Jahr begonnen hat, gesagt, das Verdienst des Apostels Paulus ist es, dass das Christentum zu einer universalen Religion geworden ist. Die Geschichte des Christentums wie auch die Geschichte Europas sind ohne Paulus nicht vorstellbar. Andere sagen sogar, das Christentum wäre eine jüdische Sekte geblieben, wenn es Paulus nicht gegeben hätte. Und man überlege sich, dass Paulus ausgerechnet ein jüdischer Sektierer war, der dann auf einmal mit einem universalen Geist die Welt bereist hat und das Evangelium über alle Grenzen hinausgetragen hat. Das ist fast ein Paradox. Aber das ist typisch für die Weisheit Gottes, die sich solche Wege sucht. In seiner berühmten Rede in Regensburg, die ja auch angefeindet worden ist, hat Papst Benedikt der 16. darauf hingewiesen, dass der Traum, den der heilige Paulus in Troas hatte, als ihm ein Mazedonier erschien und ihn herüberwinkte auf das Festland nach Europa, von schicksalswendender Bedeutung gewesen ist für die Evangelium, für die Evangelisation von Europa und für überhaupt die Kultur, die wir heute die abendländische Kultur nennen. Von einer solch grundlegenden Bedeutung, denn der heilige Paulus steht für eine Art Synthese von Judentum und Christentum und römischen und griechischer Gesinnung. Er hat also gewissermaßen eine ganz neue Art von Kultur geprägt und grundgelegt in unserem Land. Man kann sagen, der Name Paulus steht für Evangelisation und Neuevangelisation. Ist der Mensch, der also über alle Grenzen hinaus das Evangelium getragen hat, mit einem ungeheuren Elan, erfüllt von einem ungeheuren Geist, von einer Motivationskraft, die uns heute fast unverständlich ist. Und wir dürfen dabei nicht nach seiner Methode fragen. Natürlich hat er auch seine Methode gehabt, aber vor allem war es der Geist Gottes, von dem er erfüllt war. Und wenn der Mensch vom Geiste Gottes erfüllt ist, dann findet dieser Geist auch immer den rechten Weg und die rechte Methode, um in die Herzen der Menschen zu gelangen. Wir dürfen also nicht immer gleich die Ärmel hochkrempeln wollen und evangelisieren wollen, sondern wir müssen zunächst einmal um den Heiligen Geist beten, dass er uns erfüllt mit großer, brennender Liebe zu Gott. Und die brennende Liebe ist es eigentlich in Paulus gewesen, die ihm den Weg gewiesen hat, genau dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Der heilige Paulus nennt sich selber im 1. Timotheusbrief den Lehrer der Völker. Diesen Titel hat er sich selber beigelegt, weil Gott ihn dazu berufen hat. Papst Benedikt hat am Vorabend zum Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, also zu Beginn des Paulus-Gedenkjahres, darauf hingewiesen in einer Ansprache und hat gesagt, dieser Titel, Lehrer aller Völker zu sein, galt nicht nur für die heidnische Stämme von damals, sondern für alle Völker aller Erdteile und aller Zeiten bis auf den heutigen Tag. Und deshalb will der heilige Paulus zu uns reden, und zwar heute, hier und heute. Wir fragen also nicht, wer war Paulus? Also wir stellen nicht die historische Frage, sondern wir fragen, wer ist Paulus? Paulus hat uns eine Botschaft zu bringen. Er will uns etwas sagen. Er wächst sozusagen in eine überzeitliche Gestalt hinein. Aber zunächst einmal, bevor wir uns mit der Botschaft des heiligen Paulus im engeren und weiteren Sinn befassen, ist es vielleicht doch gut, erstmal das Umfeld zu betrachten, aus dem der heilige Paulus geworden ist. Es ist immer wichtig, dass man den Menschen in seinem Umfeld betrachtet. Das tun wir ja auch zum Beispiel in der Seelsorge. Wenn wir einmal einen Menschen kennenlernen wollen, dann gehen wir mal in die Familie hinein, gucken uns mal an, aus welcher Familie kommt er, was ist seine Kindheit gewesen, wie ist die Umwelt, in der er groß geworden ist. Das gehört einfach dazu. Denn jeder Heilige hat seinen Standort gewissermaßen, seinen Entstehungsort. Auch Jesus hat eine ganz bestimmte Zeit gewählt und hat einem Umfeld angehört. Er ist in eine geschichtliche Situation hinein Mensch geworden. Und wir können ihn nur begreifen, wenn wir das Judentum seiner Zeit begreifen. Und wenn wir all diese Zeitumstände bedenken, in die Jesus hineingeboren worden ist. Das gilt natürlich vom heiligen Paulus wie von allen Heiligen. Wir könnten uns zum Beispiel einen Bruder Klaus von Flüe nicht unter den Olivenbäumen von Italien vorstellen. Und den heiligen Franziskus können wir uns nicht vorstellen, irgendwo in den tiefen Abgründen von den Schweizer Alpen oder dazwischen den Gletschern oder den Alpen und Almen. Jeder in seiner Landschaft, jeder auch so etwas wie eine Ausgeburt seiner Landschaft und seines Volkes. Und so ist auch der heilige Paulus ein Indikator gewissermaßen für eine ganz bestimmte Zeit, in der er gelebt hat. Zunächst einmal, Paulus kommt aus einer Minderheitenkultur, aus dem Volk Israel und ist ganz eng verbunden mit der Geschichte des Volkes Israels. Er betont immer wieder, dass er ein Jude ist, und zwar nicht ohne Stolz. Ohne aber, wie gesagt, nach seiner Bekehrung daran festzuhalten, all diese jüdischen Gebräuche und Gesetze, weiß Gott, zu verabsolutieren. Aber er ist stolz darauf, ein Kind Abrahams zu sein. Weist natürlich auch darauf hin, dass die Kinder Abrahams weniger von der Genealogie des Fleisches her zu bestimmen sind, sondern von einer Art Genealogie des Geistes, des Glaubens. Wer glaubt wie Abraham, der kann sich wirklich auf seinen Vater berufen und nicht, wer einfach zufällig ein fleischlicher Abkömmling von Abraham ist. Aber wie gesagt, die Juden waren damals eine Minderheit im Römischen Reich, machten aber immerhin 10% der Gesamtbevölkerung des Römischen Reiches aus. In Rom lebten damals 3% der Bevölkerung von Rom waren Juden. Die Zahl der Juden war damals, zur Zeit des heiligen Paulus, so hat man errechnet, im Ausland größer als in Palästina. Nun, das kennen wir heute auch. Die größte türkische Stadt ist Berlin. Dort leben mehr Türken als in Konstantinopel beispielsweise. Also so etwas gibt's heute auch. Und das war damals mit dem Judentum schon so, das Römische Reich bot einfach die Infrastruktur, dass man sich ausbreiten konnte und alle möglichen Städte besiedeln konnte. Der religiöse Glaube und der Lebensstil der Juden unterschied sich natürlich gewaltig von der Umgebung. Die Juden hatten ja schon früh einen Glauben an einen einzigen, unsichtbaren, jenseitigen Gott im Unterschied zu dem relativ primitiven Götterglauben auch der Griechen und der Römer. Und deswegen waren sie auch oft Opfer des Spottes und der Verfolgung, aber auch Gegenstand der Bewunderung. Von Cicero wird berichtet, dass er das Judentum verachtete. Von der Frau des Nero, Poppaea, wird gesagt, sie habe eine große Ehrfurcht und Bewunderung für die Juden und ihre Religion gehabt. Aber noch schwieriger war es mit den Christen. Sie waren ja noch einmal eine Minderheit in den Minderheiten und unterschieden sich noch einmal von den Juden dadurch, dass sie an einen gekreuzigten Messias glaubten und ihn verehrten als den wahren Gott. Nun gab es zwei Faktoren, die das Wirken des heiligen Paulus zu seiner Zeit begünstigt haben. Das eine, ich habe schon genannt, war die hellenistische Kultur, die begründet worden war durch das ausgebreitete Reich von Alexander dem Großen. Und die griechische Kultur galt auch im Römischen Reich als die moderne oder als die Kultur der Gebildeten. Das heißt, ein gebildeter Römer leistete sich einen griechischen Hauslehrer für seine Kinder. Die Sprache der Gebildeten war nicht Latein, sondern Griechisch. Und wenn man heute in den Katakomben in Rom einmal schaut, die Grabinschriften in dem ersten christlichen Jahrhundert zu dieser Zeit also, war Griechisch. Das heißt also, der heilige Paulus beherrschte natürlich dieses ganze Denken von damals. Er beherrschte die Lebensart, die den ganzen Mittelmeerraum und den Nahen Osten beherrschte. Und das Zweite, die Römer boten zwar nicht diese Art von geistiger Kultur wie die Griechen mit ihrer Philosophie, aber sie waren die Leute der Strategie und der Administration. Sie lieferten die Infrastruktur, sie bauten Straßen, sie sorgten für Frieden und Sicherheit, für Bewegungsfreiheit, für Verkehrsanbindungen. Und so konnte man ungefährdet im ganzen Römischen Reich unterwegs sein, hatte überall die Möglichkeiten, gegenwärtig zu sein. Und das begünstigte natürlich auch die Ausbreitung des Christentums, weil das Christentum in seiner Missionierung sich dieser Infrastruktur, die die Römer geschaffen hatten, bedienen konnte. Und dem Äußeren, was da so als Vorteil sich bot, entsprach geistigerweise die universale Sicht des heiligen Paulus, die ihm nach seiner Bekehrung geschenkt worden war. Zuvor erkannte er ja nur eingeengt das Judentum als das einzige wahre und endgültige. Und jetzt gab es für ihn nach seiner Bekehrung nicht mehr Juden und Heiden, nicht mehr Griechen, nicht einmal mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Frau, denn alles war einer in Christus. Das müssen wir allerdings jetzt richtig verstehen und dürfen nicht dieses Zitat aus dem Galaterbrief eingeengt feministisch verstehen, wie das heute oft gebraucht wird, sondern von der Tauftheologie her. Durch die Taufe sind wir alle in eine Würde eingesetzt. Und da gibt es vor Gott in Bezug auf die Würde, Kind Gottes zu sein, keinen Unterschied mehr zwischen Römern, Griechen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass Männer und Frauen in allem gleich sind. Diese Art von Theologie hätte der heilige Paulus niemals vertreten. Aber so wird er heute manchmal ausgequetscht und ausgelegt. Also Paulus war ein Mann, der in einer Welt war oder sich vorfand, die gezeichnet war auch durch die Krise der traditionellen Religionen. Das heißt, der griechische und römische Götterglaube war irgendwie so an sein Ende geraten. Der wurde zwar noch formell praktiziert, aber er wurde nicht mehr ernst genommen. Es gab noch überall die Tempel, dort wurden noch die Tempeldienste verrichtet, aber irgendwie haben die Leute gespürt, das ist doch sehr viel äußeres Getue. Und es taten sich damals ja neue Räume auf, vor allem nach Osten hin. Es kamen die esoterischen Kulte, es kamen die von Persien her und von Ägypten her, der Mithras-Kult, der Isis- und Osiris-Kult. Man könnte sagen, die Faszination fernöstlicher Riten und Kulte war ähnlich damals wie heute auch bei uns. Die Leute wandten sich allen möglichen Dingen zu und haben versucht, da und dort ihr Heil zu suchen, und für diese esoterischen Kulte oder fernöstlichen Bräuche gab es keine öffentlichen Gebäude oder Tempel, in denen diese Riten etwa gefeiert wurden. Man versammelte sich in Privathäusern. Wenn Sie einmal nach Rom kommen, das sind Sie vielleicht schon gewesen, St. Clemente, da finden Sie ganz unten das Mithras-Heiligtum und darüber eine frühchristliche Kirche und darüber dann eine modernere Kirche. Das ist ein Zeichen dafür, wie früher dieser Mithras-Kult sich in geheimen Zirkeln oder in Privaträumen abgespielt hat. Und deswegen war es auch nichts Ungewöhnliches, dass die Christen sich damals im Römischen Reich, da sie ja öffentlich noch nicht anerkannt waren, auch in Hauskreisen und in Familien getroffen haben zu ihren Gottesdiensten und zu ihren Lehrversammlungen. Wenn wir uns jetzt die Gestalt des heiligen Paulus vorstellen wollten, es gibt ja wenige biografische Andeutungen. Der heilige Paulus hat ja eigentlich nie von sich selber geredet. Und deswegen muss man das mühsam herausglauben aus seinen Briefen, was da vielleicht biografisch zu finden ist. Aber es gibt zwei Andeutungen. Und zwar, in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass bei der Steinigung des Stephanus Paulus oder Saulus ein junger Mann gewesen ist. Und ein junger Mann war damals einer, der etwa 30 Jahre alt war. Und dann gibt es einen Hinweis im 9. Vers des Philemonbriefes, der hat ja nur ein Kapitel, und da bezeichnet sich Paulus, der im Gefängnis ist in Rom, als alten Mann. Und ein alter Mann war damals ungefähr 60 Jahre alt. Und daraus hat man jetzt ungefähr errechnet, dass der heilige Paulus etwa um das Jahr 8 nach Christus geboren sein muss. Es gibt ja kein genaues Geburtsdatum. Wir haben nur das Fest von Peter und Paul am 29. Juni und das nimmt man einfach als einen Anlass, den heiligen Paulus zu feiern, und deswegen hat man das Paulusjahr im Jahre 2008 begonnen. Das wird dann im Jahre 2009, also in diesem Jahr, zu Ende gehen. Also so ungefähr muss man den heiligen Paulus einordnen, und wenn man davon ausgeht, dass er in der neronischen Christenverfolgung, also ungefähr 68 nach Christus, hingerichtet wurde durch das Schwert, dann hat man also ungefähr eine Einordnung des heiligen Paulus in einem bestimmten Zeitrahmen zwischen 8 und 68 nach Christus. Paulus muss also mit etwa 60 Jahren als Märtyrer in Rom gestorben sein. Über seine äußere Gestalt wissen wir eigentlich wenig, obwohl er auch gewisse Andeutungen macht. Er muss ein unscheinbarer Mensch gewesen sein von seinem Äußeren. Es gibt tatsächlich eine apokryphe Schrift, die aber 100 Jahre nach dem Tod des heiligen Paulus erschienen ist, unter dem Titel Akten des Paulus und der Thekla. Und darin wird Paulus so beschrieben: Ein Mann, klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung, mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase voller Freundlichkeit. Also was die Statur und die Nase betrifft, könnte ich dem heiligen Paulus durchaus ähnlich sein, aber ansonsten möchte ich mich mit ihm in keiner Weise vergleichen. Ja, und jetzt müssten wir versuchen, seiner geistigen Gestalt ein wenig zu begegnen und sie uns vor Augen zu führen. Es gibt ja heute eine Methode, die man in Priesterseminarien anwendet. Wenn ein junger Student, ein Seminarist, sich meldet und möchte Priester werden, dann kriegt er zunächst einmal eine sogenannte Potenzialanalyse verpasst. Eine Potenzialanalyse besteht darin, dass da also irgendein psychologisch geschulter Professor kommt, mit dem er einige Tage zusammen versucht zu evaluieren, herauszufinden, was denn seine Möglichkeiten sind, die in ihm stecken, sein Potenzial an Entfaltungsmöglichkeiten, an Begabungen und so. Und vielleicht gibt es da irgendwelche Dinge in ihm, die ihm noch gar nicht bewusst sind, irgendwelche Fähigkeiten, irgendwelche Anlagen, die er vielleicht noch gar nicht an sich selbst erkannt hat. Und im Gespräch, wie gesagt, mit seinem Gegenüber, der darin geschult und weiß Gott, wie erleuchtet ist, bekommt er dann also ein Bild von sich selber und weiß, aha, ich könnte zu diesem und jenem geeignet sein, vielleicht später mal als Altenseelsorger oder Jugendseelsorger. Ich habe da und dort Fähigkeiten, die könnten später mal eingebracht werden, vielleicht auch Rundfunkseelsorger oder weiß Gott was alles. Man stelle sich mal Folgendes vor. Jesus wäre am See Genezareth vorbeigegangen bei den Fischersleuten, also Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes. Und der heilige Petrus hätte damals gesagt, noch als einfacher Fischersmann, wollen wir da erstmal eine Potenzialanalyse machen. Also ich weiß nicht, ob diese Fischersleute jemals in sich entdeckt hätten, dass sie fähig gewesen wären, solche Ämter in der Kirche auszuführen, wie die Grundfesten einer Kirche zu sein, die später ein geistliches Bauwerk sein sollte, das himmlische Jerusalem mit den 12 Pfosten, auf denen die Namen der 12 Apostel stehen. Oder dass Petrus sich in der Lage gesehen hätte, einmal mit dem Kopf nach unten im Zirkus des Nero in Rom gekreuzigt zu werden. Ob er das in sich entdeckt hätte, schon als Mut oder als Bereitschaft und Fähigkeit, ich glaube nicht. Das heißt, eine Potenzialanalyse kann uns nur gewissermaßen einen oberflächlichen Blick auf eine Person geben, aber beim heiligen Paulus ist sie ganz interessant. Wollen wir uns mal die Potenzialanalyse anschauen. Zunächst einmal dieses Persönlichkeitsmaterial, aus welchem Holz ist Paulus geschnitzt? Paulus lebt und arbeitet in einer mehrsprachigen, multikulturellen Welt, deren Sprache, Bildung, Kultur und Spielregeln er bestens kennt. Seine Heimatstadt ist Tarsus. Tarsus, eine kleine Stadt in Kleinasien, war damals ein Schmelztiegel der Kulturen. Seit 80 vor Christus gehört die Stadt zum Römischen Reich und zur römischen Provinz Cilicien. Dort residierte einst Cicero als Prokonsul in den Jahren 51 bis 50 vor Christus und Julius Caesar zog dort triumphal im Jahre 47 vor Christus ein und seitdem trug diese Stadt den Ehrennamen Tarsus Juliopolis, also die Stadt des Julius Caesar. Also es war keine unbedeutende Stadt, dort war auch Antonius und Kleopatra haben sich dort getroffen und so weiter. Paulus ist ein gewandter Stadtmensch. Es hat ein schlauer Theologe herausgefunden, der einmal die Briefe des heiligen Paulus unter diesem Aspekt beleuchtet hat und verglichen hat zum Beispiel mit den Gleichnissen Jesu. In den Gleichnissen Jesu kommen sehr viele Vergleiche aus dem agrikulturellen Lebensbereich der Menschen. Vom Sämann, der ausgeht, den Samen zu säen und von den Lilien des Feldes. Also alles Dinge, die den Leuten damals so bekannt waren. Und vom Unkraut im Acker, das kennen wir alles. Beim heiligen Paulus weniger. Er war Stadtmensch. Es gibt sogar einen Vergleich aus der Landwirtschaft, der ist aber völlig misslungen bei ihm. Da hat er nämlich im Römerbrief, hat er von dem Ölbaum gesprochen, dem edlen Ölbaum des Judentums, auf den die unedlen Zweige des Heidentums gepfropft worden sind. Und jeder weiß, der ein bisschen was von Veredelung von Pflanzen versteht, dass ein unedler Zweig auf einen edlen Stamm gepfropft niemals edle Früchte hervorbringen kann. Es muss genau umgekehrt sein. Aber der heilige Paulus hat da keine Hemmungen gehabt, sich auch in diese Dinge einzumischen. Aber bei ihm sind mehr die städtischen Vergleiche da. Bei ihm hören wir von Bildern, von Rechtsprechung, von Testamenten, vom Sport und von Arenen. Also diese Welt ist ihm mehr vertraut als die Welt der Landwirtschaft. Er war ein Stadtmensch. Der heilige Paulus hatte das römische Bürgerrecht. Damals war das für Menschen wie seinesgleichen etwa so eine Art Lebensversicherung. Ein Civis Romanus, ein römischer Bürger zu sein, war ein Ehrentitel. Man weiß heute nicht, ob dieser Titel der ganzen Stadt Tarsus verliehen worden ist für alle seine Bürger oder ob der heilige Paulus oder seine Eltern diesen Titel sich erkauft hatten, darüber weiß man heute nichts Näheres. Aber Paulus war römischer Bürger. Tarsus hatte die besten Schulen. Paulus hatte Bildung, ist mit den Philosophen und Literaten seiner Zeit bestens vertraut gewesen. Und Tarsus war ebenfalls wirtschaftlich dadurch prosperierend, dass dort der Tuchhandel blühte. Dort wurden stabile Decken und Zelttücher aus den Haaren zilizischer Ziegen hergestellt. Man nannte sie Kilikion, Silizium. Das müsste den Mönchen noch vertraut sein. Das Silizium war ein härenes Gewand, eine Art Bußinstrument, mit dem sich manchmal irgendwelche Menschen asketisch bemüht haben, den leiblichen Dingen abzusagen. Aber dort wurden diese Zilizien hergestellt, also Tücher aus Ziegenhaaren und Ziegenfellen. Paulus war natürlich auch gläubiger Jude. Und gerade im Judentum, in seiner Religion, sieht er seine Karriere. Er studiert das Gesetz. Damals saß er ging nach Jerusalem, zu Füßen des Gamaliel. Gamaliel war einer der bedeutendsten Lehrer seiner Zeit. Er wird ja auch in der Apostelgeschichte genannt. Man gab ihm den Ehrennamen Rabban, unser Meister. Diesen Rabban gab es ja auch in Fulda einmal, ein Rabanus Maurus. Aber der hat mit diesem Rabban Gamaliel nichts zu tun gehabt, obwohl er auch ein großer Gelehrter und der Lehrmeister Deutschlands geworden ist. Dieser Gamaliel, der ja später so etwas wie ein Fürsprecher für die ersten Christen werden sollte, so schildert ihn die Apostelgeschichte, der von einer tiefen Weisheit erfüllt war, war ein Neffe eines großen Rabbiners namens Hillel, der die pharisäische Gelehrsamkeit begründet hatte. Dieser Hillel hat einmal folgende Anweisung gegeben: Wer aus dem Wort der Tora irgendeinen irdischen Nutzen zu ziehen versucht, der schadet sich selbst. Er will damit sagen, wir dürfen mit der Verkündigung der Botschaft keinen irdischen Gewinn machen wollen. Also mit dem Wort der Tora dürfen wir nicht irdischen Nutzen verbinden wollen. Deshalb hat der heilige Paulus neben seiner theologischen Gelehrsamkeit sich befleißigt, einen ganz normalen handwerklichen Beruf zu ergreifen, um seinen Lebensunterhalt auf diese Weise zu verdienen. Und nicht etwa den Eindruck zu machen, er wolle sozusagen die Lehre missbrauchen oder gebrauchen, um damit seinen finanziellen oder materiellen Vorteil zu haben. Das wird später sogar sein Ruhm sein, mit dem er sich immer vor den Gemeinden auch rühmt, dass er mit seiner Hände Arbeit sich seinen Lebensunterhalt verdient hat. Nun, das ist ja dem benediktinischen Mönchen gar nicht so fremd, dieses Ora et Labora Prinzip, dass jeder, das war übrigens auch bei den frühen Mönchen in der Wüste, bei den Asketen, war das eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht als Bettelmönch durch die Gegend zog, obwohl das später auch noch seine Bedeutung haben sollte, sondern dass man sich mit seiner Hände Arbeit sein Brot verdient hat und dass man wusste, was es bedeutet, diese Erde zu bearbeiten. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass der Fluch, der Erbsünde anlastete, getilgt werden sollte, dass diese Erde, die verflucht war, Dornen und Disteln zu tragen, wieder neu kultiviert werden sollte. Sehr interessant, dass mit der Kultur des Geistes auch die Kultur der Landschaft einherging. Das Benediktinertum hat das ja gerade in Europa, gerade in unserem Land, in besonderer Weise verstanden, diese beiden Kulturen sozusagen eins werden zu lassen. In der äußeren Kultur einer Landschaft kann man auch die innere Kultur einer Seele erfassen, was nichts damit zu tun hat, dass der Ackerboden ausgebeutet wird, wie das heute getan wird, und auf Biegen und Brechen wiederum um des Gewinnes wegen versucht wird, alles Mögliche aus dem Boden herauszuholen, was der Boden von sich gar nicht hergeben möchte, und dadurch wird die Erde vergiftet. Das hat mit alter Kultur nichts mehr zu tun. Also wie gesagt, der heilige Paulus wusste etwas um die Würde des Menschen, die auch in der Würde der Arbeit gefunden wird. Dann sein Temperament, ungestüm. Paulus hat den Drang zum Äußersten und Höchsten. Er neigt zum Fanatismus. Buchstabentreue, Gesetzlichkeit sind für ihn gewissermaßen Leistungsmerkmale, die ein jeder Jude zu erfüllen hat, wenn er gerettet werden will. Und wer davon abweicht oder eine andere Lehre verkündet, muss notfalls zur Rechtgläubigkeit gezwungen, vielleicht sogar getötet werden. Das war damals etwa so seine Ansicht über die Einzigartigkeit und Absolutheit jüdischer Frömmigkeit und des jüdischen Gesetzes. Heute würde man Paulus vielleicht einen Ritualisten nennen, mit einem strengen, unerbittlichen Gottesbild. Es gibt ja heute noch Christen, die laufen mit solchen Gottesbildern durch die Gegend. Ritualistisch, fast zum Fanatismus neigend, ein strenges Gottesbild. Man könnte fast sagen, der heilige Paulus war so etwas wie der Prototyp eines Selbstmordattentäters. Man kann es natürlich auch positiv ausdrücken, und zwar so: er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Und das sagt er später in einem ganz anderen Zusammenhang im Hohen Lied der Liebe im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes: die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Aber dazu braucht es erst eine Entwicklung, bis der heilige Paulus vom Fanatiker und potenziellen Selbstmordattentäter zu dem großen Liebenden geworden ist. Das ist wieder etwas ganz anderes. Was beiden gemeinsam ist, ist die Bereitschaft, bis zum Äußersten, bis aufs Ganze zu gehen und seinen eigenen Vorteil hintanzusetzen. Das Gesetz, das jüdische Gesetz, ist bis zu seiner Bekehrung immer noch seine Leidenschaft. Er besitzt die Bereitschaft, sich selbst um des Gesetzes willen aufzureiben, und diesbezüglich kennt er keine Rücksicht auf seine Person. Das ungefähr ist das Material, das Gott vorfand, als er Paulus traf mit dem Strahl des Heiligen Geistes. Das ist gewissermaßen die Potenzialanalyse. Jetzt könnte man fragen, ist das also das Charisma des heiligen Paulus gewesen? Da müssen wir Acht geben. Unsere Sprache ist ja heute nicht mehr so eindeutig, wie sie vielleicht früher mal eher gewesen ist. Ein Charisma ist noch nicht eine natürliche menschliche Begabung, wie das heute oft behauptet wird. Man spricht von einem charismatischen Politiker, von einem charismatischen Redner oder so. Sondern ein Charisma hat immer etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn nämlich meine vorfindlichen Möglichkeiten, die in mir stecken, Begabungen, Fähigkeiten, dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt werden, dass er mich zum Werkzeug nehmen kann, ja, dann ist es möglich, dass daraus diese Charismen erwachsen, die dem Reich Gottes zum Aufbau dienen und zur Ehre Gottes in dieser Welt wirken. Und das ist aber erst nach einer Bekehrung möglich, wie der heilige Paulus sie vor Damaskus erlebt hat. Denn der heilige Paulus musste erst eine bedrückende, aber auch befreiende Erfahrung machen, nämlich dass all das, was seine Stärken waren, im Grunde nichts wert waren, wenn nicht die Kraft Christi sich in seiner Schwachheit vollendet. Und deswegen hat er später sich eigentlich mehr seiner Schwachheiten gerühmt und nicht seiner Potenzen und Fähigkeiten. Das brauchte aber eine völlig Neuorientierung auf die Gnade Gottes hin, und am Schluss kommt er zu dem Ergebnis, dass ohne die Gnade Gottes überhaupt nichts geht. Die rein menschlichen Fähigkeiten können zwar das Angesicht dieser Erde verändern, aber auf eine unheilvolle Weise. Der Wille des Menschen kann unwahrscheinliche Bahnen sich brechen, aber kann auch viele Herzen brechen und vieles auf dieser Erde zerstören, wenn der Heilige Geist nicht sozusagen dazukommt und unsere Fähigkeiten ihm zur Verfügung gestellt werden. Und dann kommen wir eben zu der Erfahrung, dass gerade dort, wo wir schwach sind, er seine Fähigkeiten erst richtig entfalten kann. Deswegen hat der heilige Paulus später, als er vor Jesus einmal auch sich im Gebet, seiner Schwachheiten über seine Schwachheiten beklagte oder sich seiner Schwachheiten bewusst wurde, hat Jesus zu ihm gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn sieh, meine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig. Und da hat der heilige Paulus erkannt, dass er ja eigentlich nur erst dann ein wirkliches Werkzeug Gottes sein konnte, wo er in dieser Weise vor Gott stand und den Herrn preisen konnte, ob seiner Makel und Unfähigkeiten, weil Gott gerade darin seine Fähigkeit zur Entfaltung bringen wollte. Ich erinnere mich an ein Bild, das uns einmal ein Exerzitienleiter geschenkt hat, der sagte: Stellt euch einmal vor, ein Emmentaler Schweizer Käse, den kauft man ja nicht wegen der Löcher, die da drin sind, sondern wegen dem, was drumherum ist um die Löcher, nämlich die Materie des Käses. Das schmeckt und ist gut. Aber stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Diese Löcher wären alle gefüllt mit purem Gold. Und das ist genau das, was Gott mit uns Menschen machen will. Er will diese Lücken und Löcher, die in uns sind, mit dem puren Gold seiner Gnade füllen. Und dadurch werden wir vor ihm wertvoll und für die Menschen nützlich. Aber dann werden wir uns eben nicht mehr dessen rühmen, was wir sind, sondern was wir aus seiner Gnade geworden sind. So viel wollen wir heute betrachten über die Gestalt des heiligen Paulus, um uns dann heute Nachmittag im zweiten Vortrag ein wenig weiter seinem Dienst und seiner besonderen Berufung zu besinnen, nämlich: Was ist geschehen in dem Akt der Bekehrung? Was ist vor Damaskus passiert? Was hat Gott aus dem heiligen Paulus gemacht, der vorher dieser, wie wir sagen, Saulus war und dann später ein so großartiges Werkzeug Gottes geworden ist? Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.